Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Christina Bayer aus Euthen bei Bremen. Christinas Karriere begann wie in einem Märchen. Ihr erstes Taschengeld verdiente sie sich mit Straßenmusik. Mit 15 Jahren wurde sie von einem Talentscout entdeckt. Es folgten Auftritte im Walt Disney World Resort in Orlando und zahlreiche Bestplatzierungen bei Talentwettbewerben. Noch bevor Christina ihr Studium an der Stage School Hamburg abgeschlossen hatte, wurde sie für die Hauptrolle im Musical Tanz der Vampire gecastet. Heute arbeitet Christina nicht mehr als Musicaldarstellerin, sondern hat sich etwas Eigenes aufgebaut als freie Rednerin und Sängerin bei Hochzeiten, Beerdigungen und anderen Anlässen. Im Backstage-Podcast erzählt Christina, warum sie die Tür zum Musical langsam geschlossen hat, wie ihr die langjährige Bühnenerfahrung und die harte Schule heute noch eine Hilfe sind und was sie den Menschen, für die sie singt und spricht, gerne mitgeben möchte.
Von nun an wird es wahr, aus tiefstem Herzen und für immer schenke ich dir mein Ja.
Hallo Christina!
Hallo Leni!
Freut mich total, dass du hier bist und dass du mich gefunden hast. Es war mal wieder so rum, dass du auf mich aufmerksam wurdest und nicht andersrum. Und ich bin da immer ganz begeistert, wenn ich dann plötzlich eine Anfrage oder eine E-Mail kriege. Und bin total gespannt, was du zu erzählen hast.
Und ich bin auf deine Fragen gespannt.
Du hast ja eine sehr bewegte Geschichte hinter dir. Du warst ja erst lange Zeit Musicaldarstellerin, auch sehr erfolgreich. Bist aber heute eine freie Rednerin und Sängerin für verschiedene Veranstaltungen und Anlässe. Ich hätte jetzt einfach gesagt, wir fangen mal ganz vorne an. Du hast dir mit 12 Jahren das Gitarrespielen selber beigebracht und bist erstmal Straßenmusikerin gewesen. Erzähl doch mal.
Ja, das ist richtig. Total untypisch eigentlich für so ein junges Mädchen. Aber tatsächlich habe ich mich sehr früh schon für Musik interessiert, habe unheimlich gern gesungen, schon im Kindergarten und in der Grundschulzeit. Und meine Tante hatte sich damals eine Gitarre gekauft und wollte sich das Gitarrespielen beibringen. Und die Gitarre hing mehr bei ihr an der Wand, als dass sie spielte. Und so habe ich mir die Gitarre geschnappt, sie mir immer mal wieder ausgeliehen. Und es hat mich dann so fasziniert, ihr Buch dazu, wo man so selber sehen konnte, auf welche Seite muss man eigentlich welchen Finger legen. Und so habe ich es mir tatsächlich mit ihrem Buch selbst beigebracht. Und irgendwann hat sie dann auch erkannt, Mensch, das Mädchen benutzt mehr die Gitarre als ich. Du kannst sie mir abkaufen. Und somit, hat es angefangen, dass ich tatsächlich mit 12 Jahren mit dieser Gitarre angefangen habe, mir das Gitarrespielen selbst beizubringen. Und irgendwann aus den ersten 3, 4 Akkorden ist dann ein Lied entstanden, mehrere Lieder. Und ich habe es dann einfach mal gewagt, inspiriert durch die Kelly Family, und habe mich in die Fußgängerzone gestellt. Und
das heißt schon mit eigener Musik. Also du hast da gar nicht gecovert, sondern schon selber auch geschrieben.
Nee, ich habe da noch gecovert. Da habe ich noch gecovert. Okay. Und so typische, so Evergreens, ne? Also Let It Be war dabei, Morning Has Broken, The Rose. Also viele Klassiker, die man eben schön an der Gitarre begleiten kann. Ja, die habe ich mir dann zu eigen gemacht und habe sie gespielt und mir damit tatsächlich mein erstes Taschengeld immer auf dem Wochenmarkt verdient.
Und wie waren da so deine Erfahrungen? Sind da Leute auch mal stehen geblieben? Bist du da in Kontakt gekommen?
Ja, sind viele stehen geblieben. Aus heutiger Sicht ist das auch, glaube ich, so ein Hingucker, wenn da so ein junges, kleines Mädchen steht mit 13, 14 Jahren. Da sind viele stehen geblieben, haben zugeschaut und ich habe tatsächlich auch wirklich damals für ein 14-jähriges Mädchen viel Geld verdient. Also das war wirklich für mich damals ein tolles Taschengeld. Ja. Mhm.
Hattest du da auch schon den Gedanken, dass das mal dein Job werden könnte?
Ja, den hatte ich tatsächlich immer schon. Ich weiß nicht, ob du noch diese Freundschaftsbücher von früher kennst. Da konnte man, da konnte man dann eintragen, was möchtest du mal später werden? Und du kannst dir diese Bücher alle anschauen. Da steht bestimmt in jedem Buch meiner damaligen Klassenkameraden, Sängerin, Schauspielerin. Das war immer schon mein Wunsch. Ja, definitiv, doch.
Du wurdest dann mit 15 Jahren von einem Talentscout entdeckt. Wie kann man sich das vorstellen? Wo hat der dich entdeckt und was hat der gemacht?
Ja, also ich habe das dann fortan mein Hobby zum Beruf eigentlich schon gemacht, zumindest so, dass es für die Aufbesserung des Taschengelds sich gut geeignet hat und habe das natürlich auch mitgetragen in die Schule. Sprich, ich habe im Chor gesungen, ich bin dann in die Schülerband gegangen. Und mein damaliger Chorleiter hat dann schon früh erkannt, dass ich wohl eine andere Stimme habe als die anderen Mädchen und hat mich dann schon mal solistisch singen lassen. Und irgendwann hat er mich dann schon mal mitgenommen zu seiner Schule und hat mich dort ins Orchester und in die damalige Big Band geschleppt und hat gesagt, so, wir machen jetzt mal was hier mit der Band und mit einer Sängerin. Und er hat mir sehr viele Türen geöffnet. Er hatte damals nämlich eine Kooperation mit einer Schule in Amerika, die sehr gut vernetzt war damals mit dem Disneyland in Florida, Walt Disney. Ja, da hat er mich mitgenommen. Und das hat mir natürlich die Türen geöffnet. Das war toll. Dort hatten wir eigene Shows, die wir gespielt haben, die ich singen durfte. Und das war natürlich, ich war damals 15, das war natürlich Wahnsinn, ja. Also er hat eigentlich mir ganz, ganz viele Türen geöffnet, mir Konzerte ermöglicht und mich somit so auf diese Bühnen gestellt, so dass ich auch mal vor großem Publikum singen durfte in der Aula, der Lions Club damals. Also er hatte gute Beziehungen, so ein gutes Netzwerk an Musikern und auch an Zuhörern, an Publikum, die ja gerne lauschten und ich war dann immer so sein kleines Aushängeschild, möchte ich mal sagen. So, das ist wirklich toll, dass er das in mir erkannt hat und immer gesagt hat, ja, du singst da, du wirst da 2-3 Lieder singen.
Das ist eine echt ungewöhnliche Geschichte, ne? Man redet ja immer so von diesem, man wird entdeckt, man muss nur irgendwie Glück haben oder so irgendwie. Aber es passiert ja dann doch sehr, sehr selten, dass man jemanden findet, der einen so fördert. Also
bin ich ihm auch sehr dankbar. Er lebt heute nicht mehr, er ist gestorben. Aber er ist eigentlich derjenige gewesen, der das in mir damals erkannt hat und der mir auch dann die Chance gegeben hat, ne? Und gesagt hat, du singst jetzt mal allein.
Das heißt, du warst mit 15, 16 Jahren dann in Orlando und hast dort in diesem Walt Disney Resort Dings bist aufgetreten in den Sommerferien oder wie?
Ja, genau. Das waren damals die die Magic Music Days, so hießen die. Ja, und da bin ich aufgetreten. Genau. Ich habe es damals gar nicht realisiert wirklich, was das bedeutet. Also damals stand dann noch eigentlich mehr im Vordergrund, boah, ich bin in diesem Freizeitpark und ich stelle mich hier jetzt mal an und fahre die Wildwasserbahn, ne?
Ja.
Also, so war es tatsächlich, ne? Das haben wir auch dann gemacht in unserer Pause. Also das Singen dort war eigentlich nur nebensächlich. Ich habe dann erst viel später realisiert, wo ich da überhaupt aufgetreten bin. Ja. Also das ist wenn du so jung bist, dann kannst du das gar nicht richtig einordnen irgendwie.
War das dann mehrere Jahre lang, dass du das immer wieder gemacht hast oder einmal?
Nein, das ging wirklich so rasend schnell. Also du musst dir vorstellen, ich war ja damals 15, 16 und auch so ein bisschen gerade im Abschluss der Schule. Und das war tatsächlich nur im Rahmen auch eines Austauschs mit einer anderen Gastfamilie, denn ich musste ja da auch irgendwie unterkommen. Also wir waren zeitweise schon im Hotel untergebracht, aber auch zeitweise war ich bei einer Gastfamilie untergebracht und ich musste dann ja auch wieder zurück zur Schule und weiterhin dann noch in der Band gespielt, in der Schule, aber nebenbei auch Schule gemacht und Abschluss gemacht und mit mir darüber Gedanken gemacht, wie geht's denn jetzt auch eigentlich beruflich weiter? Denn bei diesen Auftritten haben wir noch kein Geld verdient wirklich, ne? Also es lief alles noch so im Rahmen von Erfahrungsaustausch. Ja, und es gab mal einen kleinen Obolus oder so. Ja, aber natürlich war ich Schülerin und wohnte auch noch bei Mama und Papa. Also das war gelebtes Hobby, sagen wir mal so. Aber es war noch nicht Beruf.
Und du hattest ja auch noch keinerlei Ausbildung. Du hast dir nur alles selber beigebracht bislang, ne?
Ja. Korrekt, genau. Also alles, was ich bis dahin auf der Bühne gezeigt habe, habe ich mir selbst beigebracht. Mhm. Natürlich hat er damals, der Lehrer, der Musiklehrer, ein bisschen gecoacht, ne? Und auch ein bisschen ein paar Tipps gegeben. Aber er war kein Gesangslehrer. Er hat musikalische Leitung übernommen. Aber stimmlich, das habe ich mir alles im Kinderzimmer beigebracht. Und auch die Gitarre, das habe ich mir auch, ja, da gab es keinen Gitarrenlehrer oder so. Ich musste mich dann langsam selber darum kümmern. Aber das habe ich aber auch getan. Also es ist, dann irgendwie alles so, es hat sich alles gefügt, tatsächlich.
Du hast ja auch so an Talentwettbewerben teilgenommen. Nicht nur teilgenommen, du hast ja auch gewonnen.
Ja.
Wie kam das? Hattest du selber den Wunsch, dass du dich da irgendwie beweisen wolltest?
Das kann ich dir ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so genau sagen. Wie gesagt, es kam dann wirklich eins zum anderen und es hat so stark mein Leben eigentlich, meine Kindheit, mein jugendliches Dasein geprägt. Es war der erste Talentwettbewerb ausgeschrieben damals von einer Zeitung. Damals hat man ja noch Zeitung gelesen oder die Eltern haben Zeitung gelesen und ja, das war ein Gesangswettbewerb. Und meine Eltern haben dann damals wohl, also ich habe mich damals nicht fürs Zeitunglesen interessiert, ich habe mich ja nur fürs Singen und Gitarrespielen interessiert, die haben dann damals mir das vorgelesen, guck mal hier, ein Gesangswettbewerb, willst du da nicht mal mitmachen? Oh, weiß ich nicht, hatte mich gar nicht mit dem Gedanken befasst, aber warum eigentlich nicht? Und gesagt, getan, meine Eltern müssen mich ja dann irgendwie angemeldet haben über die Zeitung und dann war der Tag gekommen und dann habe ich da überzeugt, damit hatte keiner gerechnet, dass das dann tatsächlich durch die ganze Presse hier ging lokal und da diese Talentwettbewerbe dann von Fest zu Fest ausgetragen wurden, war ich dann natürlich auch beim nächsten Gesangswettbewerb dabei und beim übernächsten dabei, dann hatte ich natürlich Blut geleckt und wollte auch meinen Titel immer verteidigen. Ja. Ja, und so wurde man eigentlich hier so im Umfeld auf mich aufmerksam. Dann wurde ich nominiert für den Deutschen Rock- und Pop-Preis. Also wirklich, man rutscht da so rein. Der eine kennt den, der andere kennt den. Hast du nicht mal Lust? Du musst dir das vorstellen, so wie heute auf Instagram oder Facebook geguckt wird nach Sängerin. Oh, da ist eine und die kenne ich und die schreibe ich an. So war das damals, indem man sich einfach live gesehen hat. Ja, also ja. Man hat sich gesehen auf Talentwettbewerben, man hat sich gesehen bei Konzerten aus der Schule. Der eine kannte den, der andere kannte den. Willst du nicht, kannst du nicht, das wäre doch mal was für dich. Ja. Und ich habe jede Chance dann wahrgenommen und habe einfach versucht, immer wieder zu zeigen, ich kann singen, ich möchte gern singen. Und dann manifestierte sich ja auch immer mehr der Wunsch nach, ich möchte das jetzt beruflich machen.
Ja, ja. War das auch mal überwältigend? Du hast es jetzt gerade so beschrieben als sowas, was auch so fast schon über dich kam. Oder bist du da richtig auf der Welle geritten?
Ich habe es nicht realisiert. Ich bin auf dieser Welle geritten, hatte nur das im Kopf und habe aber gar nicht realisiert, ja, was das bedeutet im Prinzip. Also wirklich wie ein, aber mir ging's gut damit, ne? Also das war erfüllend. Ich meine, ich war jung, 15, 16, euphorisch, ja. Das war wirklich, das war gelebte Leidenschaft, ja.
Du hast ja dann eben doch noch eine Ausbildung auch gemacht auf der Stage School in Hamburg. Genau. Wie waren da dann deine Erfahrungen? Warst du dann weiter auf deiner Welle oder hast du da dann auch mal gemerkt, ups, das ist ja doch mehr Arbeit oder vielleicht, weiß ich nicht, hast du mal Kritik erfahren oder so?
Habe ich nie so empfunden. Es war, ein Traum wurde dann wahr mit der Aufnahme dort an dieser Schule. War mir klar, das ist mein Weg, den will ich gehen und da... Natürlich ist das eine harte Ausbildung, aber ich hab niemals an mir gezweifelt. Ich habe nie nach rechts oder links geschaut, ob es Alternativen gäbe. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich diesen Beruf erlernen möchte. Das war für mich, das war ein Stein gemeißelt.
Und das heißt dort dann Gesang, Tanz, Schauspiel, so das ganze Programm?
Genau, du hast einen Stundenplan, wie auch an einer regulären Schule oder an einer Universität. Es ging meist morgens los mit Balletttraining, die ersten 2-3 Stunden, dann hattest du eine kurze frühe Mittagspause, ging es weiter in den Gesangsunterricht, dann später noch im Schauspielunterricht, Musik, Liedinterpretation kommen hinzu, Gesangstechnik, Chor, Jazzdance, Theatergeschichte, ja, alles, was man so braucht. Wow.
Gab es was dir besonders gelegen ist? Also bist du mehr Richtung Gesang und weniger Tanz oder gibt es da so Unterschiede? Merkst du das?
Ja, ich war schon immer mehr die Sängerin, definitiv. Und musste im Tanz ein bisschen aufholen. Es gab tatsächlich viele Kollegen und Kolleginnen, die schon seit Kindesan an der Ballettstange standen. Das tat ich nicht. Ich habe tatsächlich erst so mit 13, 14 angefangen mit intensivem Balletttraining. Und da musste ich ein bisschen was aufholen. Ich war also immer mehr so in der Mittelklasse angesiedelt, was das Tanzen angeht. Aber das ist okay. Jeder hat so seine Stärken und Schwächen mitgebracht in der Ausbildung. Ja, das ist eigentlich auch das Schöne, ne, an dem Job, dass du ja auch dann gucken kannst. Bist du mehr die Sängerin? Bist du mehr die Schauspielerin oder die Tänzerin? Das ist toll. Das fand ich toll. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, Sängerin.
Mhm. Ja. Das wäre nämlich jetzt auch noch mal eine Frage gewesen in der Musical-Branche. Also du sagtest jetzt gerade, man kann sich das so ein bisschen aussuchen, wo man reinpasst. Also es gibt ja wahrscheinlich Figuren, die mehr tanzen, Figuren, die mehr singen. Das heißt, man kann auch selber ein bisschen suchen, wo passe ich rein.
Genau, also in der Ausbildung hast du dann irgendwann natürlich für dich erkannt, wo deine Stärken liegen. Und du weißt dann ganz genau, wenn du dich für ein Musical bewirbst, ob du da Aussichten hast auf eine Rolle oder nicht. Also wenn du dich beispielsweise auf die Rolle der Elisabeth, Musical Elisabeth, fokussiert hast, dann musst du wissen, dass du für diese Rolle eben eine hervorragende Sängerin sein musst. Während du, wenn du dich beworben hast für das Musical Cats, eben eher eine erstklassige Tänzerin sein musst. Also jedes Musical und jede Rolle bringt bestimmte Schwerpunkte mit und genau, und die solltest du dann eben auch als Darsteller, Darstellerin mitbringen, wenn du dich auf bestimmte Rollen bewirbst, ja.
Ja, verstehe. Es gibt ja so dieses Vorurteil, Musical ist kein richtiges Schauspiel. Mhm. Was würdest du dazu sagen?
Jein. Also da gebe ich den Kollegen und Kolleginnen schon recht. Natürlich ist das Musical sehr unterhaltsam, eben durch diese Kombination, Gesang und Tanz und Schauspiel. Ich kann sicherlich auch in die Tiefe gehen bei so einem Charakter. Aber in dem Moment, wo ich eben ein Lied singe, muss ich mich natürlich auch fokussieren auf den Gesang innerhalb der Rolle. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich einen Faust spiele auf der klassischen Theaterbühne. Mhm. Das ist dann schon ein Stück weit mehr Schauspiel. Ja, ach, ich will da auch niemandem zu nahe treten. Natürlich ein Musical-Darsteller, nehmen wir jetzt nochmal die Elisabeth zum Beispiel, natürlich muss die auch schauspielerisch erstklassig sein und ihre Rolle verkörpern, aber dennoch auf einer etwas anderen Ebene, als es der reine Schauspieler tun würde. Ohne das andere abzuwerten oder aufzuwerten. Aber das reine Schauspiel auf der Schauspielbühne, das ist ja auch oft wirklich fokussiert auf diesen Charakter, während es im Musical um dich herum glitzert und das ist natürlich was ganz anderes. Das ist eine Show, ja, das darf man nicht vergessen. Mhm. Obwohl es da auch Passagen gibt, sicherlich in dem einen oder anderen Musical, die sehr schlicht gehalten sind, wo es dann auch wirklich doch nur auf den Charakter oder das Lied, welches gerade vorgetragen wird, ankommt, kann man nicht pauschalisieren, aber natürlich ist der Schauspieler pur auf der Bühne doch nochmal etwas anderes als der Musical-Darsteller. Doch, definitiv. Ja, aber sicherlich, klar, kannst du dich als Musical-Darsteller vielleicht in der dritten Reihe als Tänzer von hinten links mit ein bisschen Chorgesang eher verstecken, ja, und bist mehr so ein, ne, ja, und gehörst dann einfach zum großen Ganzen im Team. Das ist natürlich was anderes, als wenn einer vorne alleine steht und einen Monolog vorspricht. Das ist, natürlich ist das was anderes, ja. Machen wir uns nichts vor. aber das eine ist nicht schlechter oder besser als das andere. Nein, das möchte ich nicht sagen.
Gibt es auch mal, ja, Neid oder Missgunst in so einem Ensemble, weil du jetzt auch gerade beschrieben hast, es gibt halt eben so das Ensemble und da gibt's halt den dritten Tänzer von links und es gibt die große Hauptrolle. Wollen alle die große Hauptrolle haben? Ist das so das Endziel?
Ja, das hoffe ich doch. Ja, sonst braucht man nicht antreten, ne? Also natürlich, also sicherlich ist es dann am Ende ein Job und jeder möchte den Job bekommen. Und wenn das natürlich für die Hauptrolle reicht, ich glaube, da ist niemand, der sagt, nee, die Hauptrolle möchte ich nicht. Ich möchte lieber hinten links in der Ecke stehen. Also das ist natürlich ganz klar, dass jeder sich diese Hauptrolle wünscht. Jeder möchte vorne stehen, das ist ganz klar. Ja, das Business ist geprägt von Neid, Missgunst, Konkurrenz. Das ist so, natürlich ist das so, ja.
Weil gerade bei so einer Show ist es ja eigentlich so, dass ja jede einzelne Person dazu beiträgt, dass es am Ende gelingt. Also auch die Menschen, die man gar nicht sieht, die am Licht sitzen, die im Orchestergraben sitzen, die sind ja genauso wichtig für so eine Show.
Ja, das stimmt, definitiv. Und sie werden auch alle mit dem Schlussapplaus honoriert. Also diese Arbeit, das ist auch ganz toll. Das wissen auch alle, dass es das ganze Große ist. Aber natürlich kommen die Hauptdarsteller zum Schluss auf die Bühne und nehmen den meisten Applaus in Empfang. Ich meine, es ist ähnlich wie bei einem Fußballspiel. Also das ist Portugal, die stehen auf dem Rasen und Cristiano Ronaldo ist aber eben der Superstar. Das ist einfach so, ja. Also das, aber natürlich ist der eine nichts ohne dem anderen und am Ende ist es eine ganz tolle große Show, ja. Aber klar, der Hauptdarsteller holt sich am Ende den Applaus ab. Es ist einfach so,
ja. Wurdet ihr auf der Stage School schon dafür ausgebildet, wie ihr später in den Beruf einsteigen könnt?
Jein. Also zur damaligen Zeit gab es ja Facebook, Instagram und diese ganzen Dinge noch gar nicht. Wir hatten damals tatsächlich eine Zeitschrift, die Musicals. Ich glaube, die kam alle 3 Monate raus. Und da standen sie dann drin, die Auditions. Es gab damals ja auch noch gar nicht so viele Produktionen. Und wir wurden dahingehend vorbereitet, indem diese Anzeigen aus dieser Zeitung dort hingen. Und es war den Schülern des 2. und 3. Jahrgangs gestattet, dort teilzunehmen, um sich auszuprobieren, um sich einmal dieser Situation auszusetzen, vorzusingen vor anderen, eben vor den großen Theaterregisseuren und Musikproduzenten. Und wir hatten tatsächlich auch schulintern immer ein Vorsingen, ich glaube, das war ja jeden Freitagmorgen, da durfte man immer mit seiner besten Leistung aus den letzten Wochen im Unterricht, durfte man antreten, durfte das vor der ganzen Schule präsentieren und die Direktorin der Schule hat dann ausgesucht, wer auf der berühmten Monday Night singen darf. Und die Monday Night war damals im St. Pauli Theater, ich glaube einmal im Monat und dort wurden dann eben ja, so, ich sag mal, vielleicht 10, 12 Schüler ausgewählt, die eben dort dann ihre Show, das, was sie, entweder ein toller Schauspielmonolog, ein toller Tanz oder eben auch ein tolles Lied, durften sie da präsentieren. Und so wurden wir vorbereitet auf die Bühne, auftreten vor Publikum und eben durch die Auditions, die dort aushingen am schwarzen Brett, dass wir doch da mal hingehen könnten.
Wie war dann für dich selber der Einstieg in den Beruf? Hast du dann einfach angefangen mit Castings überall?
Ja, das war auch ganz anders, als es eigentlich läuft. Ich wollte dann auch das einfach mal ausprobieren und habe mir gedacht, gut, fängst du irgendwann mal an und bewirbst du dich beim Tanz der Vampire. Und dann bin ich dahin und habe mein erstes Lied vorgesungen. Und dann sagte er zu mir gleich, sing mal die Sarah. Und dann hatte er die Noten dort und ich kannte das Musical und habe dann die Sarah gesungen. Und ja, danke, wir melden uns. Also Standardsatz, ne? Und naiv, wie ich damals eben war und wie es eben an mir auch vorbeirauschte seit meinem 13. Lebensjahr, habe ich gar nicht weiter mehr daran gedacht. Das war für mich eine Übung, ja. Und ich war im Urlaub und meine Mutter rief mich an im Urlaub. Und damals gab es ja kein Handy. Das war also damals sehr kompliziert, mich in Spanien zu erreichen. Und sagte, du, hier hat einer auf Band gesprochen. Du sollst noch mal zum Callback kommen für Tanz der Vampire. Du bist da in der letzten Runde. Das ist aber schon nächste Woche. Ich sag, Mama, ich bin ja jetzt im Urlaub. Kann ich nicht. Also du musst dir das mal vorstellen, ne? Also du darfst nicht vergessen, wie viel Tausende sich dafür bewerben und ich bekomme ein Callback und sage auch noch ab, weil ich im Urlaub bin.
Hast du wirklich abgesagt?
Ich habe abgesagt, ich war im Urlaub.
Nein.
Ja, ich hatte doch auch noch ein Schuljahr vor mir. Ich war doch noch okay. Gar nicht fertig mit der Ausbildung. Das heißt, ich habe gedacht, Mensch, gut, okay, aber jetzt bin ich ja im Urlaub und ja, so. Du, und dann war ich zurück aus dem Urlaub, war alles schon gelaufen, ne? Ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken mehr gemacht. Dann klingelt das Telefon und dann war der damalige Regisseur am Telefon. Ja, wir würden dir gern die Sarah anbieten.
Boah, ja. Krass. Voll Gänsehaut.
Ohne dass ich da noch einmal vorgesungen habe, ne? Also wirklich, also das darfst du eigentlich keinem erzählen, ne? Das ist damals, gut, jetzt erzählen wir es. Ja, so ist das gelaufen. Ja, und dann war das natürlich, wie gesagt, ich war jung, ich war naiv, ich konnte das gar nicht richtig einordnen. Ja, habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich habe noch gefragt, wie viel verdiene ich da?
Gute Frage, sehr gut.
Aber auch das konnte ich ja damals noch gar nicht einschätzen, was das überhaupt bedeutet. Und dann musste ich ja auch erstmal dann irgendwie zur Schulleitung und sagen, Mensch, du, die wollen mich haben, aber die wollen mich schon ab Februar. Und dann habe ich ja noch gar nicht hier diese Berufsausbildung abgeschlossen. Ja, und da mussten wir dann verhandeln. Aber es war natürlich dann für mich und auch für die Schule klar, dass ich das machen werde. Ich meine, besser kann es ja nicht kommen. Also das ist ja das, was alle sich erträumen. Und ja, somit war ich eben die Erste, die ein Engagement hatte und die vorzeitig diese Ausbildung nicht beendet hat. Ich habe sie dann unterbrochen tatsächlich, musste aber dann zur Abschlussprüfung natürlich antreten. Aber es war natürlich jedem klar, wenn ich jetzt schon dort bin, wo alle mal hinwollen, werde ich diese Abschlussprüfung auch bestehen. Ja. Ne? Aber natürlich bin ich angetreten und habe auch mein Bestes gegeben. Ich habe auch geübt, also gerade im Tanz. Da hast du ja auch Dinge, die du zeigen musst, sonst bestehst du nicht. Und die habe ich tatsächlich dann, wenn wir Show hatten, bin ich morgens ins Theater dort und habe an der Ballettstange meine Choreografie für die Prüfung immer gelernt. Ja, haben mir meine Kollegen dann geschickt, was ich können muss. Und habe ich geübt und habe mir dann ein paar Tage freigenommen dann in Stuttgart, bin wieder nach Hamburg hoch, habe die Abschlussprüfung gemacht und Wochenende drauf stand ich wieder beim Tanz der Vampire auf der Bühne. Ja, verrückt,
was,
ne?
Für ein Ride. Ja,
absolut, krass. Absolut, ja. Absolut, wirklich.
Wie lange warst du dann, Sarah, in Stuttgart?
Ein Jahr, eine Spielzeit. Eine Spielzeit habe ich gemacht und ja, und dann war ich natürlich heiß, ne? Dann war ich infiziert, dann war ich genau dort, wo ich immer sein wollte und dann habe ich auch, das ist auch wieder, dann wurde bei uns im Theater auch noch total bequem gecastet für die AIDA-Schiffe, für die Kreuzfahrtschiffe. Und auch da hat's gleich geklappt und das war natürlich auch dann toll. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte auch Vampire dann so ein bisschen satt. Wenn du das jeden Tag spielst, dann kannst du es auch irgendwann nicht mehr hören. Ne? Ist eine Wahnsinns-Show, ist eine tolle Show, aber du willst dann natürlich auch...
Das ist eines meiner Lieblingsmusicals, ich finde das so geil.
Es ist ein geiles Ding, aber wenn du das jeden Tag singst und spielst, auch am Wochenende zweimal, dann bist du es einfach satt und du willst dich dann auch künstlerisch, du willst dich weiterentwickeln, du willst weitergehen, du willst mehr Erfahrung sammeln. Und das Schiff, das war damals für mich... ja, auch diese Eintrittskarte, viele Shows zu spielen, ganz viel von der Welt zu sehen. Ich war damals 23, 24 und es war eine ganz, ganz tolle Zeit, die AIDA. Ja, das war doch wirklich auch richtig, richtig toll, ja.
Wie lange hast du jetzt insgesamt als Musicaldarstellerin gearbeitet?
Ja, lass mich mal rechnen. Also du kannst dir das nicht so vorstellen, wie ich es dir gerade skizziert habe. Das ist Traum gewesen, ja, von einem Engagement ins nächste. Da sind auch dann wirklich mal viele Lücken dabei gewesen, ja. Also du gehst auch mal vom Schiff runter. Du hast auch mal 3 Monate, die du auch wieder an Land verbringen sollst und musst, damit du auch wieder klarkommst im normalen Leben. Und dann bist du auch mal längere Zeit zu Hause, hast auch mal keinen Job. Auch die Erfahrung musste ich dann machen. Ja, das zog sich so, ja, 5 Jahre würde ich mal sagen, so richtig intensiv Musical. Danach habe ich dann gewechselt und bin so ein bisschen mehr hinter die Kulissen gegangen. Habe ja dann zu Robinson gewechselt, zu der Touristik-Unternehmensgruppe. Habe Shows für das Unternehmen kreiert, gebaut, gebastelt, auf die Bühne gebracht, viel choreografiert. Habe auch selber dort aber auch noch auf der Bühne gestanden. Und ja, habe mich dann mehr in den Hintergrund eigentlich so langsam begeben, weil mir das auch Spaß machte, eben anderen was beizubringen. Und ja, du darfst nicht vergessen, da war ich dann ja auch schon Ende 20 ich möchte nicht sagen, dann hört's auf, aber diese Voraussetzung, die ich mitgebracht habe, nämlich die des kleinen Mädchens, die waren mit 28 dann aufgebraucht. Weil ich war, ja, und das war vielleicht auch damals meine Eintrittskarte in das Musical Tanz der Vampire, denn die Rolle der Sarah muss ein kleines Mädchen sein, ja, ein junges, kleines, naives Mädchen. Und das war ich damals. Und mit 28 war ich es nicht mehr. Und für die Elisabeth, für reife Rollen, war ich dann einfach zu klein. Denn ich bin nur 1,57 Meter groß und da wird es dann schwer mit Rollen. Und ich war dann eben für die kleinen Mädchenrollen irgendwie dann doch schon auch zu alt. Weil dann kamen die neuen Absolventen mit Anfang 20. Die waren vielleicht stimmlich noch nicht so weit entwickelt wie ich und auch nicht so erfahren. Aber sie passten eben viel besser auf diese Rollen. Und das habe ich dann irgendwann erkennen müssen, das ist nicht leicht. Du musst dann irgendwann, worüber wir am Anfang sprachen, du musst dann irgendwann wissen, was bringe ich mit? Und das reicht leider dann nicht mehr für manche Rollen. Und insofern war es dann eigentlich ganz gut, dass ich mehr in den Hintergrund getreten bin und irgendwann dann auch weg bin vom großen Musical. Und so habe ich dann die Tür langsam zugemacht hinter mir.
Aber es ist ja auch ein krasses Schubladendenken, ne? Also, ja. Dass jemand, der klein ist, nur in ganz bestimmte Rollen passt und nie irgendwas anderes machen darf, ist ja auch sehr schade.
Ja, aber es ist leider so. Also die Konkurrenz ist ja auch wahnsinnig groß und du kannst stimmlich top sein, aber es gehört halt auch noch vieles andere dazu. Also du musst einfach wirklich da reinpassen in diese Schublade und da zählt Größe auch. Größe zählt Erscheinungsbild, ja. Also das ist eben eine 28-Jährige, die eine 16-Jährige spielen soll. Das siehst du irgendwie, ja. Ne? Das ist einfach so. Und wenn du dann da stehst und du bewirbst dich und da stehen aber eben auch ganz viele 20-Jährige, da bin ich zu alt. Das ist einfach so, ne? Das ist einfach so, ja.
Okay, du sagst, du hast die Tür langsam hinter dir zugemacht, aber du hast ja eine neue aufgemacht.
Ja, genau. Ich habe eine neue aufgemacht, aber wirklich erst viel, viel später. Ich brauchte tatsächlich auch erstmal eine Zeit, um das alles zu begreifen, weil wir sprechen ja hier von einem kleinen Mädchen, ne, die gerade in die Pubertät kommt, ja, mit 12, 13 Jahren und die das so in so einem Rausch erlebt und auf einmal so mit Mitte, Ende 20 realisiert, was da eigentlich die letzten Jahre passiert ist. Und da brauchte ich eine lange Zeit, um das zu verarbeiten. Und ich habe diese Zeit habe ich wirklich ganz, ganz andere Dinge gemacht. Ich habe auch noch mal was ganz, ganz anderes studiert, habe auch in der Zeit meinen Mann kennengelernt und habe eigentlich gedacht, so, jetzt lernst du noch mal was Bodenständiges, was Vernünftiges. Also,
was Wichtiges.
Ne? So, genau. Also das was eigentlich die jungen Mädchen so mit 19 im Kopf haben, so jetzt erstmal eine fundierte Ausbildung, vernünftiges Studium. Ja, das kam dann erst mit Ende 20, bis ich dann aber irgendwann merkte, nee, ich bin und bleibe Sängerin und Schauspielerin und Tänzerin. Aber was kannst du jetzt machen, habe ich gedacht. Und ich habe schon damals im Studium, dann habe ich mal beim Onkel auf der Hochzeit gesungen. Weißt du, dann habe ich mal hier auf dem Geburtstag gesungen. Mensch, singst du noch und singst du noch und kannst du nicht mal singen? Und irgendwann habe ich dann gedacht, warum das eigentlich dann nicht weiter ausbauen? Und so gesagt, getan. Und so fing ich an. Und mein Mann hat mich da unterstützt und so ging es los. Mund-zu-Mund-Propaganda, ach Mensch, du hast ja dort gesungen, kannst du nicht auch hier singen? Ja, und dann kam langsam das Internet und dann habe ich dann eine Website mir bauen lassen und dann ist das gewachsen und gewachsen. Von der Hochzeitssängerin dann irgendwann zur Rednerin, von der Traurednerin dann weiterentwickelt zur Trauerrednerin und jetzt bin ich da mittlerweile gute 10 Jahre dabei, sodass ich wirklich nur damit auch mein Geld verdiene. Genau, und das ist heute mein Beruf.
Das heißt, du musst auch gar nicht mehr deine Jobs suchen, sondern die Menschen melden sich jetzt bei dir.
Das hat genau sich so verselbstständigt. Ist es. Das hat sich verselbstständigt, genau. Ich hatte zwischendurch noch mal einen kleinen Atemzug Theaterluft genommen. Das war hier in Bremen, also so ganz losgelassen hatte es mich dann nicht. Ich musste ja was finden, was sich so ein bisschen mit der Familie vereinbaren lässt. Und ich hatte immer noch so ein kleines Engagement in Bremen an einem Theater, um nicht ganz so rauszukommen, ja, und auch noch mal so ein bisschen Theaterluft zu schnuppern, denn es ist doch schön, mit einem Ensemble auf der Bühne zu stehen, kann ich dann heute sagen, aus der Erwachsenenperspektive heraus. Aber die solistischen Aufträge dann eben als Rednerin und Sängerin wurden dann einfach mehr und haben sich auch mehr rentiert. Und habe ich mich dann auch irgendwann dafür entschieden und dann habe ich die Tür wirklich zugemacht. Die Theatertür.
Wobei ich auf YouTube hatte ich noch ein Video gesehen von einer Halloween-Show im Heidepark. Das ist, glaube ich, noch nicht so lange her, ne? Da warst du auch noch mal dabei.
Genau, genau. Also wenn ich es gemacht habe, dann habe ich es immer mal so 1-2 Tage in der Woche gemacht. Das war auch toll. Wie gesagt, da ist Ensemble wurde da ganz groß gelebt und das war wirklich toll. Aber in einer anderen Art und Weise. Vielleicht aber auch, weil ich mich entwickelt habe und es dann mit anderen Augen betrachtet habe. Es war dann wirklich eher mehr Hobby für mich und gar nicht mehr so ein Druck dahin. Ja, genau. Es war nicht mehr so dieser Druck dahinter, mich beweisen zu müssen, denn ich hatte ja bereits viel erreicht als Musical-Darstellerin. Es war einfach jetzt so ein richtiges Ausleben nochmal dessen. Ja, so wirklich mehr so Spaß stand im Vordergrund, Freude. Ist ja auch ein sehr dankbares, leichtes Publikum, so ein Freizeitparkpublikum. Und wie der Name schon sagt, Freizeit. Also es war schon professionell, was wir dort gemacht haben, aber eben auch mit ganz, ganz viel Leichtigkeit und Freude und Spaß und bis Corona. Corona hat dann nochmal das Loch da reingerissen.
Natürlich.
Ja, genau. Natürlich. Genau. Ja. Und da hatte es sich dann stark verändert und das war auch dann der Moment, wo ich die Tür geschlossen habe.
Ja, okay.
Ja.
Ich würde gerne auf das Thema Rednerin ein bisschen eingehen, weil Hochzeitssängerin, das sagt mir was, das hatte ich hier auch schon zu Gast im Podcast, ne? Also dass man auf Hochzeiten singt, auf Beerdigungen auch oder bei Taufen, bei Geburtstagen, aber dann eben ja als Sängerin, aber du machst ja darüber hinaus auch noch Rednerin und du schreibst ja auch diese Reden selbst. Wie funktioniert das? Sprichst du vorher mit den Menschen, worum es da jetzt geht? Weil du musst ja irgendwie wissen, was du da sagst.
Ja, natürlich. Ja. Also da muss man vielleicht erstmal schauen, warum die Leute sich eine Rednerin überhaupt suchen. Und da begegne ich immer wieder Menschen, die mir erzählen, dass sie eben sich eine freie Rednerin wünschen, weil sie eben möchten, dass ihre Persönlichkeit und ihre Geschichte in den Vordergrund rückt und eben nicht, wie es beispielsweise bei einer kirchlichen Trauung ist, um Gottes Segen gebeten wird und sich somit auch der Traugottesdienst, es dreht sich viel um Gott, es dreht sich viel um Gottes Segen, um eben die Ehe und wie Gott die Ehe sieht und es geht natürlich auch um das Paar, aber darüber steht immer Gott, Gottes Segen und eben die Bedeutung auch der Liebe und der Ehe für die Kirche, vor Gott. Und die Paare, die zu mir kommen, sehnen sich mehr nach Persönlichkeit. Ja, das soll etwas individueller sein. Und deshalb erzählen sie mir ihre Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben, was sie für Höhen und Tiefen erlebt haben. Und ich versuche daraus eine Geschichte zu schreiben, die die beiden in den Mittelpunkt rückt und die dann so hinführt zu dem, warum wir da sind, nämlich weil die beiden noch einmal Ja zueinander sagen wollen. Und darauf arbeitet diese Rede hin. Und dann wird nochmal ganz klassisch die Traufrage gestellt, die dann in den meisten Fällen mit Ja, ich will beantwortet wird.
In den meisten Fällen?
Natürlich wird sie immer mit Ja, ich will beantwortet. Und genau, es ist eigentlich ein Liebesfest und das ist ganz toll dort, die Geschichten der Paare eben noch einmal zu erzählen. Und jede so irgendwie in ihrer Art und Weise, weil jede Beziehung ja irgendwie anders beginnt und ja, und das ist schön. Es ist wie ein kleines Theaterstück eigentlich.
Das stelle ich mir aber auch sehr spannend vor. Du musst dich ja sehr auf dein Gegenüber da einschwingen, ne? Also die ja nicht nur jetzt inhaltlich irgendwie mal groß zusammenfassen, ne, was da jetzt so passiert ist, sondern da geht es ja auch ganz viel um Emotionen und um das, was wirklich zwischen den beiden dann auch passiert ist und so, und das einzufangen in einen Text und dann auch in die Stimmung.
Ja, das ist dann ehrlich gesagt die Arbeit des Schauspielers. Damals im Studium, wenn ich eine Rolle zugeteilt bekam, dann befasst du dich ja mit der Rolle. Dann liest du das Werk, du machst dir Gedanken über die Rolle, du legst ein Rollenprofil an und versuchst dich in diese Person hineinzuversetzen, um eben dann diese Person auf die Bühne zu transportieren. Und so mache ich es auch mit meinen Paaren. Ich treffe mich mit den Paaren, ich lasse mir ganz viel von den Paaren erzählen, ich schaue sie mir an, wie sie reden, in der Körpersprache, ich höre zu und versuche ein Gefühl für dieses Paar zu entwickeln, versuche mich hineinzuversetzen, um dann diese Emotion, die sie mir geben, die versuche ich dann aufs Blatt Papier zu bringen und dann an die Gäste weiterzutragen.
Ja.
Ja, und da musst du sehr durchlässig sein, da musst du ein Gespür haben für Menschen, du musst offen sein, du musst das alles aufsaugen, damit es eben dann auch authentisch ist, ja, und wirklich persönlich. Mhm. Natürlich kannst du auch einen Standardspruch vom Kalender abreißen, ja, und den präsentieren, aber den kannst du ja dann vielleicht auf jedes Paar münzen, das ist ja nicht persönlich und individuell. Mhm. Aber das ist mein Anspruch und das ist auch das, was die Paare sich eben wünschen. Und da musst du ganz viel Feingefühl mitbringen und ganz viel schauen und beobachten. Und das ist die Arbeit des Schauspielers.
Mhm. Bist du auch für weitere Abläufe dann verantwortlich? Also leitest du so ein bisschen die Zeremonie dann auch an oder bist du nur für deinen Teil verantwortlich?
Nein. Also ich glaube, man kann sich da gar nicht so ganz entziehen von gewissen Abläufen. Also natürlich bin ich maßgeblich für den reibungslosen Ablauf der Zeremonie verantwortlich. Das geht schon los bei der Platzwahl der Gäste. Also du musst dir vorstellen, die Bestuhlung wurde gemacht von der Gastronomie oder von dem Paar selbst und die Gäste treffen langsam ein. Ja, und dann wissen sie ja erstmal nicht wohin und dann bist du schon so ein bisschen in der Rolle der Gastgeberin eigentlich. Du musst so ein bisschen, ne, moderieren, du musst sie so ein bisschen an die Hand nehmen, ihnen sagen, Mensch, hier könnt ihr euch hinsetzen, die ersten beiden Reihen sind für die Familien, die Trauzeugen bitte hier. Ne, also du sorgst dafür, dass das praktisch es gutstimmig losgeht. Dann musst du natürlich gucken, dass auch Braut und Bräutigam soweit fertig sind und auf Position, dass wir eben stimmungsvoll anfangen können mit dem ersten Lied. Genau, dann leite ich natürlich durch die Zeremonie. Der Ablauf ist natürlich im Vorfeld mit dem Paar abgesprochen und während der Zeremonie kann natürlich auch immer mal was passieren, ja, also da musst du auch flexibel sein, dass du dann reagierst zum Beispiel, ja, und zum Ende, natürlich bist du dann auch dafür verantwortlich, dass der Auszug stimmungsvoll gestaltet wird und dass alle sich wohlfühlen. Du stimmst dich ab im Vorfeld mit der Gastronomie, mit den Fotografen und wenn ich natürlich sehe, Mensch, hier der Strom funktioniert nicht oder hier fehlen ja noch Kerzen auf dem Tisch. Ja. Ja, dann übernimmst du halt auch sowas eben. Ne? Dann musst du mal eben flitzen und noch mal eben ein Feuerzeug organisieren oder der Teppich, der gelegt wurde, ist noch mal mit Blättern bestreut worden. Dann musst du noch mal eben den Besen nehmen und das noch mal eben wegfegen, weil du möchtest ja, dass das schön wird. Ja, also das ist ja auch mein persönlicher Anspruch und dann wird das natürlich noch schnell erledigt. Auch, dass die Gäste ihre Seifenblasen haben und dass da vielleicht auch was zu trinken steht für das Paar. So Kleinigkeiten eben, ne?
Und vor allem einen kühlen Kopf bewahren, ne? Weil der Tag ist ja wahrscheinlich schon aufregend genug für alle Beteiligten und emotional aufgeladen und dann braucht's bestimmt jemanden, der dann sagt, ich mach das, alles gut.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also du bist da auch ein Stück weit, Ruhepol und da für diese ganzen emotionalen Dinge, ja, also das ist nochmal ein in Arm nehmen, ein Händchen halten, ja, ein komm, wir atmen gemeinsam, das ist alles mit dabei, doch, ja.
Ja, du hast jetzt viel von Hochzeiten erzählt, aber du bist ja auch bei Beerdigungen dabei, ist das für dich dann vielleicht schwieriger, da den richtigen Ton zu finden, jetzt nicht nur beim Singen, sondern eben auch beim Sprechen. Das ist ja was wirklich ja sehr Persönliches auch.
Ja, das ist, die Arbeit ist gleich. Also auch da brauchst du dieses, das Handwerk des Schauspielers, dieses Hineinfühlen, Hineindenken. Das sind natürlich Momente, die lassen dich nicht ganz so los. Ja, also das ist sehr sensibel, das Thema. Bei einer Hochzeit ist es so, das ist ein freudiges Ereignis und wir wollen es noch freudiger machen. Ja, wir wollen es richtig, diese Freude wollen wir zelebrieren. Wir wollen aber bei der Trauerfeier ja nicht die Trauer zelebrieren, weil der Anlass ist ja schon traurig genug. Wenn ich also jetzt über den Tod spreche und wie schlimm alles ist und wie sehr es schmerzt, damit ist niemandem geholfen. Das ist auch wichtig, das zu benennen, aber es geht darum, sich darüber im Klaren zu werden, wie dankbar man doch sein darf, dass man die Zeit mit diesem Menschen hatte. Und das ist meine Aufgabe, in dem Gespräch mit den Angehörigen auch mal zu schauen, Mensch, was hattet ihr eigentlich für eine tolle Zeit? Und wenn die Angehörigen dann lächeln und ihnen klar wird, wie schön das eigentlich war, dann habe ich das Gefühl, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Denn dass es traurig ist, das ist klar. Und natürlich sprechen wir auch über den Tod und über die Umstände, warum der diejenige verstorben ist. Aber für mich steht mehr im Vordergrund, wir wollen hier das Leben feiern und nicht den Tod. Wir wollen hier dankbar sein, wir wollen hier erinnern, wir möchten uns dankbar verabschieden mit ganz, ganz vielen tollen Dingen im Herzen, die wir ja für immer bei uns tragen. Ja, und das ist mir wichtig bei so einer Rede, dass den Angehörigen das klar wird.
Auf den ersten Blick klingt es, als wäre es was ganz anderes als das, was du im Musical gemacht hast mit der Glitzershow und den Vampiren und so weiter. Aber ich habe auch bei dir auf der Webseite gelesen, dass es letztlich denselben Kern hat, nämlich dass du Menschen bewegen möchtest und berühren möchtest und ihnen etwas mitgeben möchtest und das jetzt eigentlich einfach auch immer noch tust. Nur halt auf andere so Weise. Ja.
Ja, und genauso ist es auch. Ja, du gibst den Menschen etwas mit, du holst sie ab in ihrer Emotion und hilfst ihnen ja auch, diese Emotion zu verarbeiten. Und das ist sowohl die fröhliche Emotion, ja, die du da zelebrierst, die du da unterstreichst, die du in Fokus setzt. Und es ist aber auch eben dieses Auffangen, das Trösten, dieses in Arm nehmen, ja, mit Worten und mit Liedern. Ja, das ist es im Prinzip, ja. Und natürlich, und im Musical hast du ja nicht nur Stücke, die wo du das Bein hochschmeißt und es vom Himmel wo Glitzerregen kommt, ja.
Also
genau, also du hast ja auch im Musical Stücke, die zutiefst emotional und bewegend sind, wo du auch vom Tod singst und sprichst. Julia, ne, Romeo und Julia, bestes Beispiel, ja, auch da geht es um den Tod, um den Verlust. Deshalb kenne ich diese Emotionen, nicht nur vom Musical, sondern weil ich natürlich auch Mensch bin und auch meine Geschichten habe. Und du kennst sie und du kannst das nachempfinden und du kannst das in Worte fassen, in Lieder transportieren und das ist ein wundervoller Job.
Kannst du dich noch an irgendwelche besonderen Situationen erinnern oder ist auch mal was wirklich schief gegangen? Ich habe mich gerade erinnert an Ricarda Riemann, die war hier zu Gast, die ist auch Hochzeitssängerin und sie hat mal erzählt, dass sie den Ort, die Adresse genannt bekommen hat von der Hochzeit, oder ich glaube, es war eine Taufe, ich glaube, es war nicht ganz so schlimm. Und dann stellte sich heraus, es gibt zwei Orte mit diesem Namen und sie ist zum falschen Ort gefahren und sie hat es dann aber erst gemerkt, als sie dort war und ist dann losgesaust zum richtigen Ort und sowas. Kennst du so Geschichten auch?
Ja, ich habe auch so ein paar Sachen schon erlebt. Ich habe tatsächlich einen Liedwunsch eines Paares zugeschickt bekommen, relativ kurzfristig, und konnte dieses Lied zum Zeitpunkt der Trauung noch nicht auswendig. Oh, also folglich hatte ich die Noten vor mir stehen und es gab einen Windstoß und die Notenblätter, Nein. die Noten, Blätter wehten davon. Das Instrumental lief weiter. Ich musste weiter singen. Es gab kein Entkommen. Ich musste weiter singen und habe tatsächlich Kauderwelsch gesungen, ohne Sinn und Verstand. Ja, ich glaube, es hat jeder gemerkt. Jeder, der englischen Sprache mächtig war, wusste...
Hat so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen.
Hat gedacht, das macht jetzt grammatikalisch, das macht nicht mehr so viel Sinn. Ich habe es gut gerettet, aber es war ja auch nicht zu übersehen, dass nun jetzt die Notenblätter weggeweht sind. Ich war froh, als sich der Refrain wiederholte und ich den nochmal wiederholen konnte. Aber es ist einfach so gewesen, ne?
Im Nachhinein kann man so lachen über sowas, aber in dem Moment bleibt einem ja wirklich das Herz stehen, ne?
Natürlich. Es ist once in a lifetime. Es ist eben nur dieser eine Moment, den du hast. Ja. Und in dem Moment wehen mir die Notenblätter weg. Jetzt gibt's iPads heutzutage, ja.
Stimmt, die können nicht wegwehen. Da kann nur der Strom versehentlich ausgehen.
Auch das kann passieren, ja. Also ich meine, es ist live. Und das ist tatsächlich das einzige Mal in 10, 12 Jahren gewesen, dass mir sowas passiert ist. Es sind noch viele kleine Dinge passiert, aber die hat keiner bemerkt.
Du hast auch, bevor wir angefangen haben, uns zu unterhalten, schon den Satz gesagt, du darfst nicht krank werden in deinem Job. Bist du jetzt seit 12 Jahren einfach gesund oder wie machst du das, wenn du eine Erkältung hast? Weil du brauchst ja auch wirklich deine Stimme, also da zählt ja dann auch wirklich eben die Gesundheit. Du kannst ja dann nicht mit der verstopften Nase dahin kommen.
Das ist korrekt. Ja, also natürlich bin ich krank. Definitiv bin ich krank und war auch schon krank. Ich bin aber tatsächlich durch diese Ausbildung, durch diese harte Schule, ich bin da so erzogen worden, dass du dem Publikum niemals zeigen darfst, dass es dir schlecht geht. Meine Ballettlehrerin hat damals immer zu mir gesagt, der Gast sitzt dort, hat viel Geld bezahlt für diese Karte, hat sich freigenommen oder vielleicht lange auch schon gespart auf diese Eintrittskarte, auf diesen Moment. Und er möchte jetzt nicht in deinem Gesicht sehen, dass es dir schlecht geht. Und diesen Satz, der hat sich bei mir eingebrannt und ich bin so konditioniert, dass wenn ich merke, beispielsweise auf einem Montag, Dienstag, ich werde krank, dann pflege ich mich so mit Salbeitee und allen möglichen Hausmittelchen, die ich kenne, pflege ich mich so, dass ich Freitag, Samstag, wenn ich meine Auftritte habe, funktioniere. Und am Sonntag werde ich dann krank.
Dann wirst du krank. Ja.
Genau so ist es. Ja. Das heißt, ich habe so eine innere Einstellung tatsächlich und kann mich dahingehend so beeinflussen in der Gesundheit, dass ich den Auftritt immer noch schaffe, ja. Und ich musste tatsächlich, Leni, bis auf ein einziges Mal, das erzähle ich dir gleich. Ja, ich kann dir dazu zwei tolle Geschichten erzählen. Ich musste noch nie einen Auftritt absagen. Es gab sicherlich mal Auftritte, die liefen nicht ganz so gut. Da musste ich ganz schön schlucken vorher und mich so konzentrieren auf meine Technik, dass mir kein Räuspern oder ein Husten rausrutscht. Ja, da bist du dann dankbar, dass du eine Gesangstechnik erlernt hast. Da kannst du das wirklich gut, kannst dich gut fokussieren und konzentrieren. Es gab sicherlich Auftritte, da musste ich das tun, weil sonst hätte man es vielleicht gehört. Aber sonst musste ich nie einen Auftritt absagen. Es gab einen Moment, ich war 15, einen Talentwettbewerb, den musste ich absagen. Ich hatte keine Stimme mehr, 0,0. Aber das war damals noch, ne, das war ein kleiner Gesangswettbewerb. Da gab es damals einen Videorekorder zu gewinnen. Ne, das war kein Job damals, das war der eine. Und dann hatte ich tatsächlich mal, nur um dir auch mal klar zu machen, heute würde ich das nie mehr machen, aber das ist wirklich eine wahre Geschichte, wie diszipliniert ich auch bin, wie ich vielleicht aber auch über eine Grenze gegangen bin. Ich war damals mit meinem zweiten Sohn schwanger und Geburtstermin war der 17. April. Und ich hatte noch eine Trauung angenommen für den 22. März. Und ich habe mir dann vorgenommen, die machst du noch und danach gehe ich dann selber sozusagen, selbst habe ich es mir auferlegt, in den Mutterschutz und bereite mich vor auf die Geburt. War ja zweites Kind, ich war ganz entspannt, wusste, wie es abläuft. Schwangerschaft verlief gut, alles wunderbar. Am 21. März kam mein Sohn zur Welt, vorzeitig. Anders als geplant. Und am 22. März stand ich in der Kirche und habe die Hochzeit gesungen.
Nee, Alter. Okay.
Ja.
Das war auch also schon die, krass.
Wirklich, wirklich. Ich bin nicht wirklich stolz drauf. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, Christina, du hast die absolute Meise gehabt. Aber damals, ja, also Geburt lief gut. Früh morgens am 21. Geburt lief gut, mir ging es gut. Es sprach medizinisch, gesundheitlich nichts dagegen. Aber emotional, überleg dir das mal, wie verrückt, ja. Wie Gott. Verrückt zu sagen, wir gehen hier am 22. morgens raus aus dem Krankenhaus, ne? Der Kleine im Maxi-Cosi, und mein Mann hat mich damals noch gefahren, ich rein in die Kirche, gesungen, raus aus der Kirche und das Kind gleich wieder an die
und
Brust angelegt.
Ja, genau.
Ja.
Wow, okay, das ist aber echt eine Leistung.
Ich habe es nicht übers Herz gebracht, diesem Paar abzusagen, obwohl es jeder wahrscheinlich verstanden hätte. Ne? Das,
ja, aber, schon. Also was für besseren Grund kann es geben? Ne?
Ja, aber ich habe
gerade ein Kind in die Welt gesetzt. Ich kann gerade nicht.
Ich habe es nicht getan. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich es damals dem Paar gesagt habe, dass ich schwanger bin und dass eventuell es sein könnte. Da bin ich wirklich noch aus der Ausbildungszeit eben mit diesem Satz so geprägt, dass es das Wahnsinn, Publikum nichts angeht. Ne, also das habe ich so verinnerlicht. Niemals dem Publikum sagen, dass es mir nicht gut geht, ja, oder dass es eventuell zu Schwierigkeiten kommt, sondern immer diesen scheinbaren, alles ist in Ordnung. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist verrückt, ne?
Ja, es ist schon. Ist schon krass. Ich glaube, man muss da sehr für gemacht sein. Also deswegen habe ich jetzt auch gerade nochmal gesagt, was für eine Leistung, die du da vollbracht hast. Jetzt, egal, ob man das jetzt, wie man das jetzt bewerten will, dass du es gemacht hast, aber allein die mentale Stärke für diesen Job zu haben, ich glaube, das kann nicht jeder. Also das ist so ein, ne, wir hatten es auch vorhin von Druck und von befristeten Arbeitsverträgen, von Unsicherheiten, von Neid, von Missgunst, von Konkurrenz, von Absagen. Das sind ja alles Dinge, die einen auch echt in Löcher reißen können, ja, wenn man da nicht aufpasst.
Natürlich,
und trotz dieses ganzen Wunderbaren und Glitzers und, ne, und Schönen an dem Job, aber ja, deswegen krass, was du schon geleistet hast, ja.
Ja, ich sehe es heute sehe ich es anders, aber das ist auch ein Prozess, ja, das ist ein Prozess und vielleicht war ich auch damals in so einem Rausch. Muss man eben Fenster zumachen. So.
Würdest du sagen, du bist jetzt angekommen in dem, was du machen möchtest?
Ja, ich bin angekommen in dem, in diesem Job. Ja, definitiv. Schön. Das erfüllt mich mit so viel Freude und bin sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Job für mich entdeckt habe.
Du hast eine Webseite, da findet man auch nochmal alle Infos über dich, auch Kontaktmöglichkeiten, weil vielleicht sagt ja jetzt jemand, oh, die Christina, die würde ich mir mal angucken. Da findet man auch Links zu deinem YouTube-Kanal, da kann man dich nämlich auch mal singen hören. Und was ich nicht gefunden habe, ist Social Media. Bist du gar nicht bei Social Media?
Nein, ich bin nicht bei Social Media.
Das ist ja erfrischend.
Ja, ich habe einfach, also es gibt zwei Gründe, warum ich da nicht bin. Nee, eigentlich gibt es viel, viel mehr, aber ich versuche es mal, ich versuch's mal zu verdichten. Zum einen bin ich technisch einfach totales Desaster. Ich bin einfach nicht gut darin, mich selber zu filmen, diese Videos zu schneiden und sie dahingehend zu bearbeiten, dass sie eben so ein Reel oder so ein Post, ne, dass ich damit glänzen könnte. Also wer meine YouTube-Videos sich jetzt anguckt, der wird wissen, was ich meine. Also ich fokussiere mich dann doch mehr auf meinen Auftritt und ich kann es einfach nicht. Ja, also manchmal ergibt sich's, dann stelle ich das Handy da einfach hin und dann singe ich und dann schneide ich das kurz zusammen auf eine Minute und dann ist fertig. Obwohl das macht YouTube ja auch schon selber. Also ich kann es technisch einfach nicht. Es frisst so viel Zeit und das steht in keinem Verhältnis. Diese Zeit habe ich einfach nicht und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, warum ich es nicht mache. Wenn ich diese Zeit mir aber nehmen würde, wofür? für ein paar Likes und ein paar Links und ein paar Goodies. Das hast du aber schön gemacht, das hast du aber toll gemacht. Ich habe gemerkt, dass das, das macht so ein bisschen süchtig. Ja, man guckt ja so ein bisschen auch, wie oft wurde man eigentlich angeklickt? Wie toll finden mich die Leute eigentlich? Und was machen die anderen eigentlich? Machen die das vielleicht besser? Und das hat mich belastet. Das hat mir Druck gemacht. Und das hat mir kein gutes Gefühl gegeben. Und da habe ich gleich gespürt, das tut mir nicht gut und das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte mich da gar nicht so unter Druck setzen. Ich möchte mich gar nicht vergleichen mit anderen. Ich möchte mich auch gar nicht toll darstellen jetzt mit irgendwelchen ganz, ganz tollen Videos. Ich mache es einfach so, wie ich es mache. Und so, wie ich es mache, glaube ich, mache ich es gut. Jedenfalls sagen es mir so meine Auftraggeber und Auftraggeberinnen und so bin ich glücklich und ich brauche kein Social Media. Das setzt mich einfach unter Druck, macht mir zu viel Stress.
Kann mich nur wiederholen, sehr erfrischend, also dass du das so für dich klar gemacht hast, weil viele schaffen diesen Absprung nicht und ich habe es jetzt auch deswegen angesprochen, weil viele ja auch gerade in der freien Kunstszene diese Plattform nutzen, um Marketing zu betreiben, was ja auch erstmal völlig in Ordnung ist. Das mache ich selber auch, mache ich auch mit diesem Podcast hier, ne? Aber dass du es hinkriegst, ist ohne trotzdem zu deinem Job zu machen, finde ich ein ganz schönes Beispiel auch dafür. Leute, das geht auch ohne. Man kann das schon noch hinkriegen.
Ja, definitiv. Ich habe mal eine Kollegin von mir gefragt, die unheimlich viel macht auf Social Media. Jeder Auftritt wird gepostet und liebevoll zusammengeschnitten. Die nimmt sich da wahnsinnig viel Zeit für. Und dann habe ich sie mal gefragt, wie viel Aufträge sie dadurch generiert. Null. Also es kommt vielleicht mal eine Anfrage. Was kostet das? Wo machst du das? Wo kann ich dich buchen? Aber wirklich nur an der absoluten Oberfläche. Aber dass daraus ein wirkliches Engagement entstanden ist. Null. Null. Und das war für mich dann Beweis genug, ich brauche das gar nicht.
Das nicht.
Ja. Nein, diese Zeit, die ich da investiere für ein paar Herzchen und ein paar Kommentare, das ist es mir nicht wert. Nein, da finde ich das viel schöner, wenn ich auf einer Trauung bin und dann kommen die Menschen persönlich zu mir und sagen mir, wie toll das war. Oder sie nehmen sich die Zeit für eine Google-Bewertung. Ach, das ist doch schon schön.
Ja. Ich setze auf jeden Fall deine Webseite und den YouTube-Kanal in die Shownotes von dieser Folge. Dann kann man sich das, wie gesagt, gerne mal anschauen. Und ansonsten hätte ich jetzt meine letzte Frage. Soll ich die mal stellen?
Ja, und jetzt bin ich gespannt. Das klingt jetzt groß.
Ja. Was wünschst du dir?
Oh, Leni.
Das klang jetzt aber vorwurfsvoll.
Nein, das ist so eine große Frage.
Ja, deswegen.
Also ich wünsche mir tatsächlich, ich habe da so eine Teekanne, mit der liebäugle ich schon sehr, sehr lange. Die wünsche ich mir. Nein, ich weiß schon, worauf deine Frage abzielt. Ich wünsche mir weiterhin, dass ich gesund bleibe, dass ich bei Stimme bleibe und dass ich weiterhin so tolle Zeremonien begleiten kann. Das wünsche ich mir, dass ich wirklich gesund bleibe, dass meine Familie gesund bleibt und ich diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass ich das gesund unter einen Hut bringen kann und noch viele schöne Zeremonien begleiten darf. Das wünsche ich mir tatsächlich, denn das, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, das erfüllt mich und ich finde, es ist ein ganz toller Lebensinhalt, den ich da habe und wenn ich das noch ein paar Jahre machen darf, das wünsche ich mir, ja.
Schön, dann wünsche ich dir das auch und eine Teekanne. Du, vielen Dankeschön. Dank für deine Zeit und auch für deine Offenheit. Ich fand das wirklich ganz spannend, diese Einblicke auch mal zu kriegen, so ganz persönliche und so. Jede Geschichte ist natürlich auch ein bisschen anders, aber es ist, ich fand es wirklich ganz beeindruckend, was du schon so erlebt hast und wünsche dir einfach mal rundum alles Gute für alles, was noch kommt.
Dankeschön, Leni. Danke. Wünsche ich dir auch. Und vielen Dank, dass du hier mit mir heute aufgenommen hast.
Das war Backstage Folge 187 mit Christina Bayer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. In den Shownotes findet ihr alle Links zum Podcast. Empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst einen Kommentar. Wenn du dich selbst gerne mal mit deiner Kunst hier vorstellen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Egal ob professionell oder als leidenschaftliches Hobby, ob Musik, Theater, Literatur oder was anderes, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Passt auf euch auf in der Sommerhitze. Ich lege meinen Meerschweinchen immer in Handtücher gewickelte Kühlakkus ins Gehege. Da legen die sich dann dran oder drauf. Sowas Ähnliches versuche ich jetzt auch. Bis bald. Tschüss.